Ein herzliches Hallo an alle aus der Ferne. Heute gibt es eine Unterrichtseinheit über einen Podcast. Da habe ich mir überlegt, das Thema Resektionen im Verdauungstrakt in Diätetik steht als nächstes an. Und hier möchte ich gerne jetzt einmal über einen Podcast die Inhalte mit euch teilen. Wir haben unter der Überschrift Resektionen im Verdauungstrakt das nächste Thema Magen. Wir haben das Thema Pankreas abgehakt, auch die verschiedenen Resektionen am Pankreas ausführlich durchgenommen. Und als nächstes sind wir nun beim Magen. Hier gibt es verschiedene Resektionen, verschiedene Operationsmethoden, die wir uns dann im nächsten Teil des Podcasts anschauen. Und dann im dritten Teil schauen wir dann, was sind die Folgen davon, von diesen Operationen. Und dann gehen wir über in die Ernährungstherapie. Bevor wir das machen, hier in diesem Podcast, das ist Teil 1, möchte ich einmal eine kleine Wiederholung zum Thema Anatomie und Physiologie des Magens machen. Dazu könnt ihr euch gerne die Unterlagen, die ihr dazu bekommen habt, anschauen. Ich habe auch so ein kleines Bildchen vom Magen mit abgedruckt, das ihr gerne hernehmen könnt. Der Magen ist ein gekrümmter muskulöser Schlauch und liegt intraperitoneal, zieht sich vom linken in den rechten Oberbauch und ist ungefüllt ca. 20 cm lang, hat ein Fassungsvermögen von 1,5 bis etwa 2,5 Liter. Die Einteilung des Magens, die Anatomie, ist folgende. Sie beginnt mit Übertritt der Speiseröhre in den Magen, der Magenmund, das ist die Cardia. Dann geht es weiter, wenn wir rechts rüber gehen, das ist der Magenfundus oder auch Magengrund. Hier kann man schon erkennen, hier sind so kleine Bausteine drin. Das sollen Speisebestandteile darstellen, also die gekauten Speisen sammeln sich hier im Fundus und der Magenfundus dient als Zwischenspeicher. Dann geht es weiter, nach dem Fundus kommt der Corpus oder auch Corpus ventriculi, das ist der Magenkörper. Hier findet eine weitere Zerkleinerung und Durchmischung des Speisepreises statt. Dann geht es weiter in das Antrum, das ist das Vorraum des Pförtners. Der Pförtner, der Magenpförtner, ist dann der Pylorus und das ist der Übertritt vom Magen in den Dünndarm. Durch den Pylorus, das ist ein Sphinkter, ein Muskel, findet eine portionierte Abgabe des Speisepreises in den Dünndarm statt. Der Magen hat im linken Bereich, sieht man so eine kleine Kurve, das ist die kleine Kuvertur. Und anhand dieser kleinen Kuvertur fließt dann auch die Getränke, die wir zu uns nehmen, fließt die Flüssigkeit so entlang. Das ist die kleine Magenstraße. Dann im rechten Bereich, dann es ist die große Kurve, die große Wölbung, das ist dann die große Kuvertur. Der Magen produziert laufend Magensaft, das sind ca. 2 Liter pro Tag und der Magensaft hat einen sauren pH-Wert von ca. 1 bis 2. Im Magen sitzen verschiedene Zellen und die möchte ich jetzt einmal durchgehen. Also es gibt insgesamt 3 verschiedene Zellen und das sind einmal die Nebenzellen, die Belegzellen und die Hauptzellen. Die Nebenzellen, die sitzen hauptsächlich in der Cardia und sind aber auch im übrigen Magen verteilt. Und die Nebenzellen, die produzieren Magenschleim. Und der Schleim schützt die Magenschleimhaut und macht auch die Speisen schön schlüpfrig, damit sie weiter transportiert werden können. Als nächstes kommen die Belegzellen. Die Belegzellen sitzen einmal im Fundus, Corpus, auch im Antrum und im Pylorus. Im Fundus und Corpus produzieren sie Salzsäure, HCl, und Salzsäure sorgt dafür, dass das Eiweiß denaturiert wird und auch die Umwandlung von den Enzymen Katepsinogen und Pepsinogen stattfindet. Die Salzsäure fungiert auch als Desinfektion, also damit Bakterien, unerwünschte Bakterien, Fäulnisbakterien oder auch Milchsäurebakterien zum Beispiel abgetötet werden. Im Antrum gibt es G-Zellen und die produzieren Gastrin. Gastrin ist ein Gewebshormon und es gelangt dann auf dem Blutweg zu den Fundusdrüsen und sorgt für die Bildung der eiweißspaltenden Enzyme Pepsinogen. K-Terpsinogen und auch HCL und für die Motilitätssteigerung. Im Pylorus haben wir die Belegzellen, die den Intrinsic-Faktor bilden. Intrinsic-Faktor ist ein enzymartiger Eiweißkörper und der bildet mit dem Vitamin B12 zusammen den Extrinsic-Faktor. Und so kann dann das Vitamin B12 aufgenommen werden, was dann später im Ileum resorbiert wird. Als dritte Zellenart gibt es die Hauptzellen, die sitzen im Fundus und hier wird Pepsinogen und K-Terpsinogen produziert und die Salzsäure wandelt diese inaktiven Enzyme dann in Pepsin und K-Terpsin um und das dient dann zur Eiweißspaltung. Im Magen, das ist dann die nächste Folie, gibt es verschiedene Phasen, insgesamt drei Phasen, die die Magensaftsekretion regulieren. Und das funktioniert, also läuft in drei Phasen ab und die möchte ich einmal auch noch vorstellen bzw. einmal kurz wiederholen. Die drei Phasen sind als erstes die psychisch-nervale Phase oder die kephale Phase. Die zweite Phase ist die gastrische Phase. Und die dritte Phase ist die intestinale Phase, dann die Dünndarmphase sozusagen. Und diese drei Phasen als kleine Wiederholung, das hatten wir uns auch schon beim Thema Pankreas einmal kurz angeschaut. Und hier nochmal als Wiederholung, in der ersten Phase, das ist die psychisch-nervale Phase oder kephale Phase, hier wird durch verschiedene Geruch- oder Geschmackseindrücke folgt ein Vagusreiz, also der Nervus vagus wird stimuliert und dieser Nerv, der regt die Produktion von HCl in den Fundusdrüsen an, also wird vermehrt Salzsäure ausgeschüttet und es führt auch dazu, dass eine erhöhte Motilitätssteigerung stattfindet. Also der Magen wird dann sozusagen gut durchblutet, gut durchwegt, bewegt muskulär. Und immer aktiver. Und dann geht es in die zweite Phase über, das ist die gastrische Phase. Hier ist es dann so, dass die Nahrung im Magen ist und die Nahrung im Magen, der Speisebrei, führt zur Magendehnung. Aufgrund dieser Magendehnung wird wiederum Gastrin ausgeschüttet und Gastrin sorgt dafür, dass die HCl-Produktion, die Salzsäureproduktion weiter angeregt wird und auch die Motilität, die Magenmotilität weiter stimuliert wird. In der dritten Phase, das ist dann die intestinale Phase, hier gelangen dann die Nährstoffe, Fette, Kohlenhydrate, auch Säure, gelangen ins Duodenum über. Und dort erfolgt dann eine weitere Hormonausschüttung, also Zusammenspiel von verschiedenen Verdauungshormonen. Und aufgrund dieser verschiedenen Hormone sorgen dann dafür, dass die HCl-Produktion wieder gedrosselt wird, wieder runtergefahren wird und auch die Magenmotorik wieder runtergefahren wird. Der Pylorus öffnet sich dann, wenn der Nahrungsbrei im Duodenum alkalisch ist. Also man kann sich so vorstellen, dass so ein Stück für Stück eine portionierte Abgabe vom Magen über den Pylorus hinweg in den Dünndarm stattfindet und der Pylorus öffnet sich dann wieder, wenn der Nahrungsbrei, der im Dünndarm ist, ausreichend alkalisiert wurde, ausreichend auch durchmischt wurde mit verschiedenen Enzymen, die dann aus dem Pankreas kommen. Das sind also die drei Phasen für die Verdauung und vor allem hier für die Regulierung der Magensaftsekretion. Ja, das einmal als kleine Wiederholung zum Thema Anatomie und Physiologie vom Magen. Und jetzt schaut euch gerne einmal die Tabelle an. Und zwar geht es um die Tabelle Einfluss auf die Verweildauer. Hier habe ich aufgeführt, was die Magenentleerung verkürzt oder was die Magenentleerung verzögert. Zum Beispiel viel Fett oder kleine Partikelgröße oder eine vermehrte Säurenmenge. Und schaut euch einmal die Tabelle an. Und setzt ein Kreuz da, wo ihr denkt, dieser Faktor, der links aufgeführt ist, das sorgt dafür, dass die Magenentleerung eher verkürzt ist, verlangsamt ist. Oder wenn ihr sagt, dieser Faktor sorgt dafür, dass eben die Magenentleerung verzögert ist. Schaut euch das einmal an. Wo würdet ihr ein Kreuz setzen? Und dann schicke ich euch die Lösung mit. Dann könnt ihr das einfach abgleichen. Und dann, ja, sage ich hier einmal vielen Dank fürs Zuhören und dann geht es gleich weiter mit dem zweiten Teil. Ein herzliches Hallo zum Teil 2 des Podcasts in Diätetik, Themengebiet Resektionen am Magen. Nach Teil 1 der Wiederholung Anatomie, Physiologie möchte ich hier einmal die operativen Eingriffe am Magen vorstellen, also welche Operationsmethoden es gibt und weshalb überhaupt operiert wird. Man spricht von einer partiellen Resektion, wenn Teile des Magens entfernt werden. Und wenn der ganze Magen entfernt wird, dann spricht man von totaler Gastrektomie oder nur Gastrektomie. Weshalb finden operative Eingriffe statt? Die häufigste Ursache sind Tumore und Magenkarzinome. Ziel der Operation bei einem Magenkarzinom ist auf jeden Fall die komplette Entfernung des gesamten tumorösen Gewebes im Magenbereich. Und daher ist es oft notwendig, großzügig und sicher in großzügigen Abständen die Resektion durchzuführen. Also am häufigsten Magenkarzinome und Tumore. Weshalb werden noch Operationen durchgeführt? Das kann sein aufgrund einem rezidivierenden Ulcus ventriculi, also einem Magengeschwür. Kann auch sein aufgrund von Polypen oder Stenosen im Magenbereich. Man teilt also die operativen Eingriffe im Magen in partielle Resektion ein und in die totale Gastrektomie. Dann gibt es noch eine Magenoperation, das ist der Magenband zum Beispiel, das Magenband bei Adipositas-Therapie. Das soll jetzt hier nicht Thema sein. Dieses Thema ist dann in Diätetik im Bereich Adipositas behandelt. Also hier geht es nun um die partielle Resektion und die totale Gastrektomie. Und bei den partiellen Resektionen unterscheidet man grob in drei verschiedene Operationsmethoden. Das ist als erstes die Billroth-1-Resektion, dann gibt es die Billroth-2-Resektion und als drittes die Vier-Fünftel-Resektion oder auch die subtotale Magenresektion. Bei der Billroth-1-Resektion, das ist eine Gastroduodenostomie, hier werden 2/3 des unteren Magenanteils werden entfernt, also der Pylorus wird auch mit entfernt. Und darum sagt man dazu auch eine Antrum-Pylorus-Resektion. Dann gibt es die Billroth-2-Resektion. Das ist die Gastrojejunostomie. Auch hier werden 2/3 des unteren Magenanteils entfernt und entsprechend dann wieder miteinander verbunden. Diese zwei Operationsmethoden, Billroth-1 und Billroth-2, möchte ich hier nun als weiteres einmal vorstellen. Also bei der Billroth-1-Resektion wird der Magen direkt an das Duodenum festgenäht. Also die distalen, die unteren 2/3 des Magens werden entfernt und der Magenstumpf wird mit dem Duodenumstumpf verbunden. Diese Operationsmethode wird heute nur noch sehr selten angewendet und zwar aufgrund verschiedener möglicher Risiken und vielen Komplikationen, die auftreten können. Das ist zum Beispiel, dass hier bei dieser Operation sehr häufig Reflux von Galle stattfindet in den Magen und in den Restmagen und in den Ösophagus hoch. Und dadurch kann es dann zu einer Ulkusentstehung kommen, zu einer Geschwürentstehung und vor allem zu einem sehr starken Reflux und einer Refluxkrankheit. Weiteres mögliche Risiko ist ein Dumping-Syndrom. Dann gibt es die Billroth-2-Operation. Hier werden auch 2/3 des unteren Magens entfernt und der Duodenum-Stumpf wird dann blind verschlossen. Dann wird eine Jejunumschlinge an den Magen hochgezogen und mit ihm verbunden. Das ist dann die Gastrojejunostomie, damit hier die Verbindung wieder vorhanden ist, damit die Passage wieder stattfinden kann. Diese Operation wird heute auch nur noch selten angewandt. Es ist zwar im Vergleich zur Billroth-1-Resektion, treten hier viel weniger Komplikationen auf und auch weniger stark, also weniger Ulzera zum Beispiel, weniger Geschwüre. Aber immer noch häufig sind hier ein Dumping-Syndrom oder auch ein Schlingensyndrom. Ein Schlingensyndrom ist eine Fehlleitung des Speisepreis in die zuführende Schlinge statt in die abführende Schlinge. Also heute auch nur noch selten angewandt. Dann gibt es die dritte partielle Operationsmethode, das ist die sogenannte subtotale Magenresektion oder auch die Vier-Fünftel-Resektion. und hier bleibt der Fundus und ein Teil des Korpus noch vorhanden. Also insgesamt werden hier 4/5 des Magens entfernt, also mehr als bei den Billroth-Operationen. Und man spricht eben da auch von der 4/5-Resektion. Ansonsten ist das Verfahren relativ gleich, die Operation an sich relativ gleich wie Billroth 2, nur der Magen wird eben deutlich weiter oben entfernt und deutlich weiter oben abgesetzt. Als Anastomose, als Verbindungsstück, dass die Passage wiederhergestellt wird, wenn der Magenanteil fehlt und dass dann trotzdem die Passage des Speisebreis durch den Dünndarm noch vorhanden ist, wird hier eine sogenannte Y-Anastomose nach Ru angelegt. Y, weil, man kann das hier auf diesem Bild auch schön sehen, es sieht dann aus wie so ein Y. Was wird hier gemacht? Also hier wird einmal der Dünndarm ca. 20 cm unterhalb des Übergangs vom Duodenum zum Jejunum durchtrennt und dann wird das abführende Ende an den Magenstumpf angeschlossen und das zuführende Ende an den zuvor eröffneten Dünndarm wiederum angeschlossen. Und diese Rekonstruktion, Ru-Y-Rekonstruktion, ist die gängigste Methode, wie man das wieder rekonstruieren kann, nach einer Magenresektion. Es gibt insgesamt verschiedene, ich glaube mehrere, über 50 verschiedene kleine Veränderungen in den Operationsmethoden an sich, wie dann auch vielleicht zum Beispiel noch andere Organe mit entfernt werden, aber das sind so die drei gängigsten partiellen Resektionen, wie man sie grob einteilen kann. Dann gibt es die totale Gastrektomie, das ist also die Entfernung des gesamten Magens und das wird vor allem bei Magenkarzinomen durchgeführt. Der Magen wird also komplett abgesetzt, komplett entfernt und die Speiseröhre wird dann mit dem Duodenum verbunden. Die Wiederherstellung der Passage des Nahrungsbreis erfolgt hier auch am häufigsten mit der oder durch die Ru-Y-Rekonstruktion und dann wird versucht, so einen kleinen Ersatzmagen zu bilden, damit die Reservoirfunktion des Magens wieder hergestellt werden kann. Und das macht man, indem ein Pouch gebildet wird, ein Beutel. Und das wird in der Regel aus dem Jejunum hergestellt. Die Füllmenge des Magens oder dieses kleinen Magenersatzes ist dann nur noch sehr gering. Wenn man sich einmal vorstellt, vorher war die Füllmenge ca. 1,5 bis 2,5 Liter, also so eine große 1,5 Liter Flasche, voll das Fassungsvermögen mindestens und jetzt ist es Füllmenge nur noch ca. 200 bis 300 Milliliter, also das entspricht 200 Milliliter einem kleinen Glas Wasser zum Beispiel. Das also zusammengefasst die wesentlichen Operationsmethoden im Bereich partielle und totale Gastrektomie. Und es geht dann weiter gleich mit dem Podcast Nummer 3 zum Thema Folgen nach der Magenresektion. Wenn wir uns einmal vorstellen, der Magen fehlt teilweise oder komplett, wird schnell klar, dass das erhebliche Folgen hat. Die Aufgaben, die das Organ übernommen hat, fehlen. Beim Magen sind das, dass die Speisen hier gesammelt werden, er als Zwischenspeicher dient und die Speisen werden durch die Magenbewegung, durch die Motilität weiter zerkleinert. Auch Keime werden durch die Magensäure abgetötet und im Magen werden Enzyme und Hormone gebildet. Jedes Organ erfüllt seinen Sinn und Zweck im Körper und fehlt ein Teil davon, fehlen nicht nur die Aufgaben, die das Organ übernommen hat, sondern es beeinflusst auch die anderen Verdauungsorgane. Denn unser Verdauungssystem ist sehr komplex. Die Organe und die Botenstoffe, wie Hormone zum Beispiel, die kommunizieren ständig miteinander. Die Funktionen des Magens sind exakt mit den anderen Funktionen des Verdauungstraktes abgestimmt. Stellt euch vor, es ist wie eine Reihe mit Dominosteinen, angefangen vom Mund bis zum Dickdarm. Und man würde diese Reihe mit dem ersten Stein nun anstoßen. Und fehlt mittendrin ein Dominostein, kommt es zur Unterbrechung. Alles, was danach kommt, leidet darunter. Es kommt also durch Resektion am Magen zu einer unphysiologischen Nahrungspassage. Bei den verschiedenen Operationen wird zwar so gut es geht alles möglich gemacht, dass die Nahrungspassage wiederhergestellt werden kann. Dennoch ist es für den Körper eine große Umstellung. Er kann sich einiges gewöhnen, er kann sich etwas umgewöhnen, aber das braucht auch seine Zeit. Um den Patienten ernährungstherapeutisch begleiten zu können, müssen wir erst einmal verstehen, was aufgrund dieser veränderten Nahrungspassage im Körper passiert. Wie im vorherigen Podcast beschrieben, erfolgt die Wiederherstellung der Passage am häufigsten mit der sogenannten Ru-Y-Konstruktion, Rekonstruktion. Dabei wird der Dünndarm zwischen Duodenum und Jejunum durchtrennt. Das Jejunum wird mit dem Restmagen oder der Speiseröhre verbunden und der eine Teil des Duodenums wird zugenäht, das heißt blind verschlossen, und der andere Teil wird mit dem Jejunum verbunden. Im Duodenum enden ja normalerweise oder nach wie vor auch noch die Ausführungsgänge von Galle und Pankreas, und damit diese erhalten bleiben, werden weiter unten als vorher die Sekrete aus Galle und Pankreas in den Dünndarm wieder zugeleitet. Und dabei kommt es häufig vor, dass der Reiz zur Ausschüttung der Pankreasenzyme fehlt, weil der Kontakt des Speisepreis mit der Dünndarmwand fehlt. Und dieser Kontakt ist normalerweise ein Signal für das Pankreas, um die Enzyme zu produzieren und sie dann auch letztlich auszuschütten und in den Dünndarm abzugeben. Und aufgrund dieses Fehlens von dem Kontakt des Speisepreis kann es dann auch zur Störung in der Fettverdauung kommen. Was sind nun die Folgen von Resektionen am Magen? Die Folgen sind sowohl bei totaler Gastrektomie als auch bei der partiellen Gastrektomie vorhanden. Und ich habe die Auswirkungen dieser Resektionen in drei Kategorien eingeteilt. Das ist einmal der Verlust der Reservoirfunktion des Magens, dann in der zweiten Kategorie das Fehlen des Magensaftes mit seinen Verdauungsenzymen und der Salzsäure und als drittes das Fehlen der Hormone, die im Magen produziert werden. Nun zu den drei Kategorien möchte ich etwas ausführlicher erzählen. Und zwar als erstes zum Verlust der Reservoirfunktion. Was ergibt sich daraus? Das Fassungsvermögen des Restmagens oder des Ersatzmagens ist sehr gering. Er beträgt ja je nach Ausmaß nur noch ca. 200 oder 300, maximal 400 Milliliter. Und das ist so viel, wie etwa in ein kleines Glas passt. Da kann man sich gut vorstellen, dass nur noch kleine Speisemengen auch wirklich möglich sind, die der Patient zu sich nehmen kann. Auch ist es normalerweise so, dass wenn wir kalte oder sehr heiße Getränke oder auch Speisen zu uns nehmen, bringt der Magen diese auf Körpertemperatur. Die Funktion fehlt nun auch, wenn der Magen fehlt oder ist zumindest reduziert, und daher können zu heiße oder zu kalte Getränke Beschwerden führen. Weiter fehlt die Magenperistaltik, die Magenmotilität, so können grob gekaute Speisen nicht nochmal weiter zerkleinert werden im Magen. Das wiederum kann auch zu Beschwerden führen und es kann auch passieren, dass die Nährstoffausnutzung dadurch vermindert sein kann. Daher ist für die Patienten ein gutes Kauen besonders wichtig. Das sind also alles Folgen, weil die Reservoirfunktion des Magens fehlt, die man hier zuordnen kann. Und nun zur zweiten Kategorie. Das sind die Folgen, weil die Magensaftproduktion fehlt. Die Magensäure, die Salzsäureproduktion bei totaler Gastrektomie fehlt und bei partieller Resektion ist sie zumindest sehr stark vermindert. Und daher können Keime schlechter abgetötet werden. Es muss also auf eine gute Hygiene bei der Auswahl und bei der Zubereitung der Speisen geachtet werden. Zum Beispiel Obst und Gemüse gründlich waschen. Bei den tierischen Produkten Fleisch, Fisch, Eier, die sollten nicht roh verzehrt werden. Also zum Beispiel sollten die Patienten keine Rohwurst essen, auch kein roher Schinken, kein Sushi oder Rohmilch, Rohmilchkäse und auch nicht ganz durchgegartes Fleisch oder Speisen aus rohen Eiern, wie zum Beispiel Tiramisu, sollten nicht gegessen werden. Die Empfehlung ist, dass die Lebensmittel immer ausreichend erhitzt und gut durchgegart sind. Weiter fehlen die Magenenzyme, was zu Maldigestion und Malabsorption führt. Der Intrinsikfaktor fehlt. Er wird normalerweise ja in der Magenschleimhaut produziert. Und bei Fehlen des Intrinsikfaktors kann das Vitamin B12 aus der Nahrung nicht resorbiert werden. Das wiederum kann dann zu einer perniziösen Anämie führen. Vitamin B12 muss in der Regel bei totaler und auch bei partieller Resektion des Magens dann auf Dauer auch parenteral substituiert werden. Bei den Mineralstoffen kann die Eisenresorption beeinträchtigt sein. Eisen liegt in der Nahrung überwiegend in Form von dreiwertigem Eisen vor, gebunden an Eiweiß und organischen Säuren. Um das Eisen dann resorbieren zu können, muss es in eine lösliche Form freigesetzt werden im Körper. Und das erfolgt auch normalerweise überwiegend im Magen. Eine Eisensubstitution kann daher auch für diese Patienten sinnvoll sein, allerdings nur auch nach ärztlicher Kontrolle der Blutwerte, wenn auch wirklich ein Mangel bei den Patienten besteht. Meist bessert sich dann auch die Eisenaufnahme, die Resorptionsrate im Laufe des ersten Jahres nach der Operation wieder. Nun zur dritten Kategorie, das sind die Folgen, wenn da die Hormone fehlen, die im Magen normalerweise produziert werden. Der Magen hat hier eine wichtige Rolle in der Regulation von Hunger und Sättigung. Diese Steuerung fehlt. Zum Beispiel heißt ein appetitanregendes Hormon Ghrelin und das wird in der Magenschleimhaut und auch in der Bauchspeicheldrüse produziert. Die Hungermeldefunktion des Magens ist also auch hier gestört. Das Fehlen all dieser Funktionen kann zu Ernährungsproblemen führen bei den Patienten. Hauptproblem ist eine ungewollte und oft sehr starke Gewichtsabnahme nach der Operation. Weitere Ernährungsprobleme können dann je nach Patient auch unterschiedlich individuell auftreten. Und daher ist es besonders wichtig, dass die Patienten eine ernährungstherapeutische Begleitung bekommen. Und vor allem ist eine Versorgung hier in den ersten Wochen und Monaten nach der OP besonders wichtig. Wie dann die Ernährungstherapie nach der OP und auch im weiteren Verlauf in den nächsten Wochen und Monaten aussieht, welche möglichen Probleme auftreten können, das schauen wir uns dann gemeinsam im Unterricht an. Vielen Dank fürs Zuhören, viele Grüße und bis bald.